habe diesen Optimismus, dass ich das glaube, indem man einfach diesem Menschen ein Angebot macht und sagt, alles wird gut, wir kriegen das zusammen hin. Es wird auch ganz schön viel Scheiße passieren, aber nur zusammen schaffen wir es, dass es sich wieder gut anfühlt, die Welt. Und wenn sie sich gut anfühlt, musst du niemanden hassen. Und das ist eigentlich unsere Verantwortung, auch als JournalistInnen, das zu machen. Dieses Angebot müssen wir machen. So, die Welt wird funktionieren, weil wir sie dir zeigen, wie sie ist, ohne dass wir dich manipulieren wollen, ohne dass wir irgendwie sagen wollen, du musst das und das denken, so ein Quatsch. Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Zwischen Washington und Weimar, wie nah ist Deutschland dran? Das ist eine Folge im Übrigen, liebe Hörerinnen und Hörer, die ich in einem Rutsch aufnehme mit meinem Kollegen Kosei Takasaki.
Hallo allerseits.
Hallo. Mit dem ich am Flughafen sitze und in New York. Wir haben hier eine Zwischenpause auf dem Weg zurück nach Deutschland. Und aufgrund dessen schaffe ich es nicht, eine Folge mit Daniel Kubiak aufzunehmen, mit dem ich ursprünglich darüber reden wollte, was eigentlich wäre, wenn in Deutschland die AfD ihre 24%, die sie ja seit letzter Woche hat, umsetzt und damit eine Partei wird, die zum Beispiel die Kanzlerin in diesem Fall, Alice Weidel, bestimmt. Und die AfD eine Partei ist mit Regierungsverantwortung. Das wollte ich mit Daniel Kubiak diskutieren. Schaffen wir zeitlich nicht. Verschieben wir diese Diskussion, heißt nicht, dass es nicht stattfindet. Aber ich bin ja mit einem tollen Kollegen, mit einem preisgekrönten Journalisten unterwegs, Kosei. Und wir haben in den letzten 14 Tagen auf dieser Reise viel erlebt und beobachten ein Land, das sich verändert. Mit diesem Präsidenten Donald Trump, mit diesen Republikanern, die sich eigentlich gar nicht mehr als Republikaner verstehen, sondern als MAGA, als Bewegung, die...
Da kommen wir ja gleich noch drauf.
Genau.
Es gibt eine starke Strömung, aber es gibt natürlich, sagen wir mal, sie ist gespalten. Können wir ja gleich noch mal drauf kommen, weil wir ja auch bei so einer Veranstaltung waren. Aber du hast recht, es ist jetzt die Partei von Donald Trump, MAGA.
Genau. Und genau das wollen wir beide diskutieren, heute miteinander an dem Ort hier in New York am Flughafen. Und tja, ich würde sagen, der Titel dieser Folge, weil sie ja ein Rutsch ist, ohne Editieren ganz viel, ist zwischen Washington und Weimar, wie nah ist Deutschland dran? Okay. Kosei nickt anerkennend.
Ja, mit einer Ehrfurcht, denn wir sind wirklich müde. Das muss man dazu sagen. Wir waren ja wirklich jetzt 12 Tage hier unterwegs und unsere Drehtage sind immer sehr voll, sehr, sehr viele Eindrücke. Wir haben wirklich auch ganz unterschiedliche Leute hier getroffen bisher. Also ich sag mal vom politischen Spektrum, von Marxist
ja.
über demokratische Anhänger, Leute, die gefeuert wurden von Elon Musk, über die Doge-Cuts sozusagen, also die Kürzung dieser Behörde. Bis zu MAGA-Republikanern und auch, haben wir gestern noch gesehen, Steve Bannon, der, sag ich mal, Kopf, der Ideengeber der MAGA-Bewegung. Ja, wir hatten eigentlich alles dabei. Und ich glaube, ja, die Eindrücke sind frisch, man muss es selber noch so ein bisschen verarbeiten. Und es ist aber eine krasse Aufgabe, natürlich das auch mit Deutschland zu vergleichen.
Ja, ich glaube, was wir nicht vergleichen können miteinander ist, wie das passieren konnte. Also wie so die Republikaner so viel Macht bekommen haben, wie Donald Trump sich in diese Position gesetzt hat und wie schnell die Veränderungen stattfinden. Was wir aber miteinander vergleichen können, ist, wie schnell so eine Demokratie ins Wanken kommt. Weil in Deutschland gibt es demokratiegefährdende Strukturen innerhalb der AfD. Nicht die gesamte AfD ist demokratiegefährdend. Nicht jeder Wähler der AfD möchte Demokratie abschaffen. Das will ich damit auch überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man schon mal reingehen mit der großen Frage, kann das auch bei uns passieren? Die im Übrigen sich in den USA schon andersrum gestellt wurde. Also als in Deutschland der Faschismus übernommen hat, hat man sich das auch in einem Roman, ich habe den Autor vergessen, mit der Frage, kann das eigentlich auch bei uns passieren? Und jetzt, 80 Jahre später, denken wir es wieder andersrum, zurück nach Deutschland. Kann das auch bei uns passieren? Und jetzt, nachdem ich 14 Tage mit dir und mit Lana und Michael Terhorst und vielen ProtagonistInnen die Zeit verbracht habe in den USA, kann ich ganz brutal sagen, ja. ganz brutal. Es kann solche demokratieerschütternden Wahlen und Ereignisse können auch bei uns passieren.
Absolut. Ich meine, man hat ja bei uns so auch so eine Art Vorbeben quasi ja auch bei der letzten Wahl gespürt. Ne? Und die Stimmung, also wir hatten oft ja auch darüber geredet, wie entsteht eigentlich so ein Umschwung, wann ist denn dieses andere da oder so. Ne? Da haben wir uns ja auch in einem Podcast, den ihr auf die Patreons mithören konnten, darüber unterhalten, da hast du gesagt, es geht viel um Gefühl. Und ich glaube, das stimmt auch. Es geht auch um Fakten natürlich, aber es geht auch um dieses Gefühl. Und in Deutschland hat man ja auch schon so ein kleines Vorbebengefühl, sage ich mal. Was wäre denn eigentlich, wenn? Das haben wir uns ja alle nach der Frage gestellt. Und ich glaube, die nächsten 4 Jahre werden wir es auch tun, wenn es keine früheren Neuwahlen gibt. Was kommt da auf uns zu? Wie wird sich unsere Demokratie entwickeln? Auf die Frage hin, wie könnte es bei uns auch passieren? Ich habe ja im Vorfeld mir im letzten Flug, als wir hergeflogen sind, ein bisschen nachgedacht und gedacht, okay, mit was steige ich denn eigentlich ein, um mich so auch ein bisschen zu sortieren? Ich sehe, du hast dich ja auch vorbereitet. Mhm. Ich natürlich nicht so wie du. Eine Sache, die, glaube ich, sehr ähnlich ist und ich glaube, die auch ein bisschen durch diese, vielleicht auch so eine amerikanische Sache ist, die aber auch in Deutschland, glaube ich, eben auch die Partei AfD, glaube ich, umsetzt, ist diese Idee dieser Grassroots-Bewegung und auf einer lokalen Ebene und auf einer regionalen Ebene, also von unten nach oben, Personen und Politik zu machen oder Ämter zu besetzen. Mhm. Das hat man ja gesehen, dass die AfD durchaus ja auch erfolgreich war. Auf lokaler Ebene, weißt du, da geht es dann um Gemeinderat oder Bürgermeister XY.
Feuerwehr, das ist ja ganz beliebt,
diese
kleinen Ämter.
Anwälte, also die Gesellschaft, also Leute, die vielleicht ihre Politik vertreten, in diese Position zu bringen, um das von unten nach oben aufzurollen. So. Und das haben wir halt, das ist ja diese Grassroots-Bewegung, das ist was sehr Amerikanisches, das gab es auch schon bei Barack Obama, aber bei Donald Trump eben auch. Und wir waren ja gestern auf so einer Convention hier in South Carolina und haben diese Personen gesehen und getroffen. Und viel wurde darüber geredet über, und auch eine Protagonistin hat es gesagt, wir wollen, während Donald Trump von oben arbeitet, unten da quasi was verändern. Und das ist, glaube ich, das, was auch auf uns zukommt, weil die Personen extrem motiviert sind.
Ja, viele motiviert. Also extrem sind so viel motiviert. Also es gibt auch eine Grassroot-Bewegung von links, die in Deutschland viel besser funktioniert als zum Beispiel hier in den USA. Also wir haben es ja gesehen bei diesen Protesten, diese Hands-off-Proteste. Das ist schön zu sehen, dass die Liebe und das Bedürfnis nach Demokratie da ist, aber es muss viel mehr passieren. Es muss viel stärker gekämpft werden. Aber es gibt eine so große Uneinigkeit innerhalb sozusagen liberaler, nenne ich es jetzt mal, liberaler Bewegung, dass oder man sich nicht.
Demokratischer
Bewegung. Dass man sich nicht. Also wirklich, hier ist ein dramatisches Störgeräusche im Hintergrund, so klingeln.
Genau, es gibt.
Also es gibt eine gewisse Uneinheit und das hat diese Grassroot-Bewegung in den USA und aber auch in Deutschland wahnsinnig gut geschafft, all die Konflikte über den Haufen zu werfen und sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Nämlich, ja, also was auch immer der kleinste gemeinsame Nenner ist. Also da gibt es ja große Unterschiede von dem, was in den USA erreicht werden soll, was in Deutschland erreicht werden soll. Und was ich total erstaunlich fand von der Protagonistin, mit der wir gesprochen haben, die hat auch gesagt, wir treffen uns in der Mitte. Also Donald Trump arbeitet von oben nach unten und wir von unten nach oben und dann treffen wir uns in der Mitte. Und ich möchte kurz mal so einen Eindruck schildern, wie das so ist auf so einer Grassroots-Versammlung der Republikaner. Da wird ganz unverhohlen gesagt, dass man alle demokratieverteidigenden Elemente, ich muss tatsächlich ja so fast so eine Sprache des Dritten Reichs verwenden.
Es war ja auch so ein bisschen die Sprache, die da, also ich weiß gar nicht, was das englische Wort dafür ist, aber der Vibe, sag ich mal.
Ja, Rhinos haben sie genannt.
Genau, das sind ja diese klassischen Republikaner, die werden ja als alte Nashörner bezeichnet.
Ja, genau. Die wurden entfernt und es wurde so ganz unverhohlen erzählt, dass die aus dieser, in Greenville, in diesem Ort, aus dieser Republikanerversammlung, an der wir waren, wurde einfach gesagt, die wurden entfernt. Und jetzt muss ich, bin ein bisschen entsetzt, wir waren beide ein bisschen entsetzt, weil wir eben Leute getroffen haben, die sind eben eigentlich lustige Amerikaner, mit denen du Zeit verbringen kannst, mit denen du dich unterhältst, mit denen du eine Limonade trinkst und auch diskutieren kannst.
Und sie haben uns natürlich auch eingeladen, das muss ich sagen, vielleicht an der Stelle muss man auch sagen, sind die amerikanischen Radikalen, muss man leider so sagen, und warum sind sie radikal, kommen wir auch gleich noch drauf. Die sind da einladender, ne? Vielleicht haben die auch gerade richtiges Oberwasser, kann man sagen.
Dass sie sagen, so jetzt komm
Leute, wir sind jetzt sowieso an der Macht, wir haben den Präsidenten am Start. Wir verändern jetzt das Land. Also das hat man auch gemerkt, dieses Selbstbewusstsein, das die hatten. So, wir sind jetzt, wir sind die Power, wir sind jetzt die Macht. Also sie waren sehr freundlich. Ich glaube jetzt zum Beispiel in Deutschland, ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man in Deutschland sich bewegt und Rechten nicht ins Bild passt, dann sind die sind nicht besonders freundlich. Also freundlich sind die nicht. Die werden jetzt keine, was hatten wir gestern, Käse-Salami-Platte mit Eistee.
Genau.
Wird dir, glaube ich, jetzt nicht hingestellt.
Ich würde dir widersprechen sogar, weil das wird dir, ich glaube, das ist ja das, was sie gelernt haben, dass sie eben nicht mehr Ku Klux Klan bitte Mützen aufhaben, dass sie die Leute abweisen, sondern es ist ja wie die AfD zum Beispiel, wenn du auf der Wahlveranstaltung der AfD zur Bundestagswahl jetzt im Frühjahr gewesen wärst, wie da wird gespielt. Also es ist immer dieses sozusagen, du darfst als Presse auf den Parteitag zum Beispiel kommen oder zu dieser Wahlveranstaltung, aber dann wirst du dann eben in so eine Ecke gestellt, wo du nicht ein gutes Bild bekommst von Alice Weidel. Und die Medien, die darüber berichten sollen, Deutschland Kurier, Junge Freiheit und andere etwas, sagen wir mal, rechter positionierte Medien, die kriegen die besseren Plätze. Und das ist exakt auch das, was hier passiert. Und was aber so erstaunlich war, ist, und das war das, was uns ja so entsetzt hat, dass die so eigentlich komplett die Scham verloren haben. Also einer der Gesprächspartner zum Beispiel hat dann mit uns diskutieren wollen, ob Elon Musk einen Hitlergruß gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, naja, wir aus deutscher Perspektive können relativ deutlich sagen, dass es ein Hitlergruß war und dass es auch echt nicht cool ist. So. Und der, doch, also ist doch total cool. Es war auch kein Hitlergruß, es war nur ein Gruß, den er gemacht hat. Und dann erzählt er uns eben einen Tag später, dass er...
Warte, du, das muss man kurz...
Okay. Mach erst mal weiter.
Ich bin so emotional, was
das betrifft. Erzähl das weiter, ich erzähl noch... Du hast noch ein kleines Detail vergessen, erzähl mal weiter. Und einen Tag später sind wir auf dieser Versammlung und er erzählte uns, wie er vorbeigefahren ist mit dem Auto an einer sehr, sehr kleinen Protestgruppe. Und eben diesen Gruß gemacht hat zu ihnen. Und er erzählte uns...
Den Hitlergruß.
Er erzählte uns, wie stolz er darauf ist, das gemacht zu haben und wie die Leute sich aufgeregt haben darüber. Das fand er so witzig, wie die sich darüber aufgeregt. Was hat er gesagt? They went crazy.
Yeah. Their heads plan went off, you know, they blow away and I did it. Sowas. Also er hat sich auch extrem abgefeiert bei seinen Drumherum. Aber das kleine Detail, was du vergessen hast, war, dass diese Person... also man muss sagen, diese Person, in der Recherche ist es so, ich hole mal ein bisschen aus, in der Recherche ist es natürlich so, dass man natürlich, wir wollen ja hier auch was erzählen und wir wollen auch wirklich nochmal versuchen, da reinzukommen. Ne? Und das ist auch nicht immer so einfach, eben in diese Magerkreise reinzukommen als Medien.
Es ist sau schwer.
Sehr, sehr schwer.
Ich bin sehr froh, dass wir drin sind.
Und wir versuchen natürlich auch diese Personen so ein bisschen zu beobachten und da ein bisschen dran zu bleiben. Das heißt, wir haben da schon eine Haltung, denen war schon klar, dass wir jetzt keine Magerkreise sind. Aber manchmal, ich sag mal, macht man gute Miene zum bösen Spiel. Nicht alles von dem, was dieser Typ, weil der hat ständig Sachen gesagt, haben wir natürlich nicht kommentiert, weil wir da jetzt keinen Streit heraufbeschwören wollten, sondern wir wollten ja uns das angucken.
Also es gab eine Situation in einem Interview später, wo er im Hintergrund war und unbedingt mitdiskutieren wollte, wo wir dann auch widersprochen haben.
Richtig.
Und wo dann, also man muss schon seine Position klar machen. Wir haben ihn jetzt nicht im sozusagen ungescholten alles machen lassen. Das hat ihm aber auch ein bisschen gefallen.
Ja.
Dass wir haben
ihn schon kritisiert. Wir haben ja auch die Discussion geführt. Ich wollte damit nur sagen, jetzt komme ich auf dieses kleine Detail. Es ging ja um diesen Hitlergruß. Und wir waren also in diesem Wohnzimmer, wo er über dieses Ding da redet. So. Und wir haben ja ihm schon da deutlich gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, das zu machen.
Ja.
Weil, nicht nur, weil wir aus Deutschland kommen, sondern weil es einfach nicht in Ordnung ist. Weil Hitler ein Massenmörder ist. Und das hängt ja alles da dran. Okay.
Ja.
Dann sind wir rausgegangen aus der Wohnung und ihr seid ja zum Auto. Ich habe noch mit denen gequatscht,
weil wir
uns am nächsten Tag treffen wollten. Und dann bin ich zum Auto gelaufen und dann hat er noch mir hinterhergerufen. So, ja, so goodbye und so. Und dann, was hat er gemacht?
Den Hitlergruß.
Natürlich. Und er hat natürlich den Hitlergruß, dann hat er ihn mit rechts, dann habe ich gerufen, naja, mach ihn halt mit links. Also, ich habe es dann versucht. Da meinte ich jetzt eben, gute Miene zum bösen Spiel. In den USA ist es ja auch keine Straftat, muss man dazu sagen.
Ja.
Man kann das hier machen, ne? In Deutschland ist es eine ganz andere Sache.
In Deutschland ist es eine Straftat und es ist eine moralische Straftat.
Ja, also genau. In den USA ist es aber natürlich Freedom of Speech. Aber er hat es halt einfach durchgezogen. Und am nächsten Tag hat er sich eben in dieser Szene auch noch bei seinen Leuten da aufgespielt. Und ich habe ihm dann aber nochmal gesagt, hey, wenn du in Deutschland wärst, wäre das eine Straftat. Und da hat er sich, meinte er, zum Glück lebe ich da nicht. Und hat es natürlich einfach weitergemacht. Aber diese Person war halt ein bisschen unangenehm. Aber, glaube ich, hat das sehr gut verkörpert, was diese Bewegung da ausmacht.
Dieses
extreme Selbstbewusstsein jetzt, glaube ich. Und im Grunde genommen, Entschuldigung, dass ich so sagen muss, auf alles scheißen.
Ja.
Also, ja.
Wirklich. Also eigentlich alle moralischen Werte über Sprache, über Gendern, über den Umgang miteinander, wie wir als Männer und Frauen miteinander kommunizieren, Gleichberechtigung. Also alles Werte, die uns ja wichtig sind und für die wir einstehen und für die wir kämpfen würden, spielt keine Rolle mehr. Es ist komplett egal. Sie sagen das auch. Das ist total interessant. Sie sagen auch, und das gibt es in Deutschland auch, jetzt ist die Scheiße endlich vorbei. Vogue ist endlich abgeschafft wieder. Jetzt ist es, und das ist so erschreckend, mit welcher fehlenden Scheu die Leute das sagen, weil sie meinen ja damit nicht, Vogue ist abgeschafft, sondern sie meinen damit, Gleichberechtigung ist abgeschafft. Ich kann Frauen wieder verbal und physisch erniedrigen, ohne dass ich dafür belangt werde, außer natürlich, wenn ich Gewalt anwende. Und das ist, entsetzt mich am allermeisten, weil das ist ja auch die Bewegung, die wir in Deutschland haben. Das ist ja genau das, was bei uns auch passiert, dass die Sprache verroht immer mehr. Wir gehen immer schlechter miteinander um. Die Debattenkultur ist im Prinzip abgeschafft. Es ist nur noch ein ideologisches Lager, in dem du dich widmen kannst. Es wird nicht mehr miteinander geredet, es wird miteinander nur noch gekämpft. Und das macht mir solche Angst, weil wir auf diesem Weg Verbündete verlieren und weil wir auf diesem Weg unser Verständnis von Demokratie und demokratischem Umgang miteinander verlieren. Und in den USA ist es nur ein Müh weiter. In Deutschland ist es nicht weit entfernt von dem, was in Deutschland passiert. Die Sprache von Friedrich Merz zum Beispiel ist eine so manchmal sehr gewaltvolle Sprache, wenn er von Paschas spricht. So.
Oder auch kurz vor der Wahl hat er sich ja auch noch über Demonstranten vor der Halle ausgelassen. Die Szenen kennen ja auch einige, wo er dann irgendwie über linkes Pack und so weiter. Also auch Falschbehauptungen aufgestellt hat, dass niemand, ich muss jetzt nicht alles wiederholen. Aber ich glaube, dass wenn wir den Vergleich ziehen wollen, ich bin auch deiner Meinung, alles, was du gesagt hast, plus einen Punkt wollte ich hinzufügen, die Grenzverschiebung.
Ja.
Das ist ja eine Taktik und hier sieht man das natürlich auch. Es ist ja diese ständige, auch wieder dieser Typ gestern. Es ist diese ständige, ich sag mal, Bully, wie heißt das auf Deutsch? Die Person, die andere hänselt, ist ja der Bully auf Englisch. Heißt, glaube ich, auf Deutsch auch so, oder? Und diese Attitude, diese Haltung, ich bin der Bully in der Klasse, so. Ich habe jetzt wieder das Recht, alle anderen zu hänseln und ich bestimme, was der Diskurs ist und wo die Grenze liegt.
Ja.
Und ich verschiebe sie sogar noch weiter. Und da wird einfach, das haben wir ja eben auch in Deutschland, diese Grenzverschiebung, was sprachlich oder
das wird immer
in der Handlung okay ist, das wird ja immer weiter getrieben und andere springen dann rein und finden es vielleicht auch okay. Also es gab jetzt, glaube ich, die Sache hier mit Jens Spahn, der dann irgendwie vorgeschlagen hat, ja, wir brauchen jetzt eine neue Haltung und so. Da fängt es ja schon an.
Und
weil
das ist der große
wird halt eben immer gesellschaftlich immer normaler, das irgendwie zu denken. Und je öfter du es gesagt hast, umso normaler wird es. Und andere sind da auch gerne bereit, vielleicht für ihren eigenen Machterhalt und ihren eigenen Machtanspruch, das dann auch auszunutzen.
Und ich will nur eins hinzufügen, also wir wollen ja die Vergleichbarkeit diskutieren. Lass mich einen Hot Take machen an der Stelle. Ja. Die CDU sind die Rhinos.
Ja.
Also es sind die, die ersetzt werden, die verdrängt werden in ihrer Anbiederung an die AfD. Und sie werden am Ende verdrängt werden durch die AfD. Und dann passiert das Gleiche.
Was nur, dass es eben zwei Parteien
das sind. Diese Annäherung findet ja jetzt schon auf Landesebene statt. Man erlebt es, man kann es nachgucken in den MV, in Brandenburg. Und das macht mir keine Angst, sondern es ist einfach so, man kann es so, man mit offenem Auge rennt man ins Verderben eigentlich, ins Demokratische. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Und ich will hier keine Panik machen, sondern ich will einfach nur sagen, ey, das passiert. Das ist nicht das, was wir spekulieren, sondern es passiert in Deutschland und es passiert in den USA. Weil es ist auch so gleich. Steve Bannon ist Götz Kubitschek. Also der...
Plus Steve Bannon hat eben auch in Europa einige Einfluss. Also der hat sich ja auch mit Personen getroffen. Ne?
Ja.
Nur so, also...
Ja.
Plus Kubitschek dazu, aber klar.
Und zum Beispiel, Steve Bannon macht dieses Third-Term-Ding. Dass der das immer und immer wieder...
Die dritte Amtszeit, die es nicht mitbekommen haben. Also er sagt ja immer, dass Trump irgendwie jetzt doch die dritte Amtszeit haben sollte, weil 3 Jahre sind nicht genug, hat er gestern auch in seiner Rede gesagt. Ja, weil ich glaube, es geht auch, aber es ist auch okay, das anzusprechen. Es geht ja auch, also weil du gesagt hast, ich will keine Panik machen. Ich finde, klar will man keine Panik machen, aber es ist, glaube ich, an der Zeit für Personen, die sich keine Gedanken dazu machen, vielleicht doch sich langsam mal Gedanken dazu zu machen.
Ich sage,
Panik würde ja heißen, ich schreie raus und schreie. Also dieses Vorgefühl zumindest, ein Unwohlsein sollte da jetzt mal entstehen. Und diesen Vergleich mit den Rhinos, den finde ich sehr gut. Das trifft es sehr gut. Es sind natürlich zwei Parteien, aber im Kern ist das, was eben da abläuft, ist genau der Prozess. Und deswegen nochmal, um auf diese Convention zu sprechen zu kommen, dieser Prozess in der Republikanischen Partei, die sind zwar ein Sammelbecken, aber es gibt im Grunde genommen gibt's da auch zwei Parteien. Mhm. Es gibt halt noch die alte Republikanische Partei, die jetzt noch nicht komplett weg ist. Es gibt ja auch noch zum
Teil Partei. Aber völlig entmachtet innerhalb der eigenen Partei.
Und dann gibt es eben die andere Seite. Was natürlich Sorge macht, ist, dass, und das hat man jetzt hier auch noch mal gesehen, und ich glaube auch bei der AfD gibt es einfach zum Teil sind es wirklich einfach, es ist einfach total verrückt. Ich kann es einfach nicht anders sagen.
Also, weil es normale Bürgerinnen und Bürger der USA sind, die sich solch radikaler Ideen anschließen und sie für absolut sinnvoll halten.
Und auch einfach, es sind einfach Verschwörungstheorien. Also ja. Zum Beispiel die eine, das war die Secretary in diesem County, also wie heißt es, in dem regionalen Ebene, Bundesebene oder sowas. Die war sozusagen nicht eine der Führungspersonen an der Spitze, aber sozusagen die so ein bisschen die Wortführerin ist und mitschreibt und so im Vorstand ist. So könnte ich das vielleicht beschreiben. Und die sagt uns eben sozusagen im Interview, sagt sie, ich bin ein bisschen auf der konspirativen Seite. Und dann ging es los, von Chemtrails bis was weiß ich alles.
Fluorid, Child Trafficking, also dieses genau. Pizzagate und so, das ist alles.
Genau.
Diese Menschen gestalten die Politik.
Genau, und das ist das, was mir Angst macht. Es ist nicht nur radikal, sondern es ist einfach auch verrückt. Und es ist auch wirklich, es hat überhaupt nichts mit Fakten oder es hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist völlig losgelöst von der Realität, also diese Politik. Und ich glaube, das kann bei uns auch passieren, wenn...
Es passiert.
Es passiert.
Also, das ist passiert. Das ist ja die AfD, den Klimawandel leugnen, irgendwie diese seltsamen Windradgeschichten, die AfD ja macht. Diese lächerliche, ich muss es leider so wertend sagen, Debatte um Transpersonen und Drag Queens, was auch nichts miteinander zu tun hat. Also die Problemwelten, die AfD sich schafft, sind die gleichen Problemwelten, die sich die MAGA-Welt schafft. Also zum Beispiel hier sind es die Illegal Immigrants. Bei uns sind es die illegalen Immigranten. Und man hat Migranten. Man hat sich sogar darauf geeinigt, dass diese Formulierung illegale Migranten, man sollte, und das ist so krass, wir diskutieren, dass man nicht das Wort illegale Migranten sagen soll in der Abwertung. Und das ist auch richtig, dass wir das diskutieren. Und ich will auch nicht illegale Migranten sagen. Aber das ist die Seite, die jetzt Politik macht damit, der ist es so egal.
Und sie bestimmt ja auch den Diskurs, indem sie diese Wörter da aufruft. Also die Wörter schleichen sich ja dann eben auch in den Mainstream ein.
Ja.
Und werden dann auch von bestimmten Medien, manchmal mit Intention und manchmal auch einfach nicht ohne Intention, aber es fließt dann halt ein. Also dieses eben illegale Migration ist eigentlich, den Begriff gibt es halt nicht. Es gibt nur Migration.
Jetzt ein Beispiel.
Und nichts anderes.
Ja, jetzt ein Beispiel dafür, wie sozusagen diese Sprache auch unsere Medien verändert. Und also wir beide haben diese Sendung, wir haben darüber schon diskutiert in dem Patreon-Podcast, klar noch nicht geguckt auf dem Bayerischen Rundfunk. Ich werde sie sehr aufmerksam gucken.
Aber
es ist eine Sendung vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die von sich behauptet zu sagen, sie wagt den Blick in etwas, was nicht diskutiert wird. Und es wird über nichts anderes diskutiert im letzten Wahlkampf von drei großen Themen als über Migration. Und sie wählt eben genau diese Sprache, illegale Migration. Die Moderatorin spricht in ihren sozialen Kanälen von illegaler Migration. Und da wird eine so starke Haltung und Wertung gegenüber diesem Thema mit eingebaut, dass man sich fragen muss, ist es jetzt eine Kolumne oder ist es ein Reportagestück, was man dort guckt? Und wir werden es jetzt noch nachholen, deswegen will ich jetzt kein Urteil darüber fällen, wie die Sendung ist, aber die Ankündigung der Sendung und die Bewerbung der Sendung durch die Journalistin des Formats klar ist schon, wo man so als Journalist sagt, oder Journalistin, irgendwie strange. Also man merkt, diese Sprache geht rein in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil man muss sich auch fragen, 24% der Menschen wollen AfD, 24% theoretisch der ARD wollen dann auch die AfD und damit verändert sich die Sprache.
Und natürlich sind nicht alle Journalisten unbedingt auch, also es gibt auch unter Journalisten verschiedene politische Lagen,
ja, so sage ich es. Ist ja auch voll okay.
Das muss es ja auch geben.
Es ist ja vollkommen richtig, genau. Aber lasst uns doch einigen, wie reden wir darüber.
Ja, aber ich habe sie auch nicht gesehen, ich habe auch mindestens den Anfang gesehen, so ein bisschen eben auch auf Social Media und es war, also die Sendung, ich glaube die ersten 30 Sekunden oder so habe ich gesehen und die ersten 30 Sekunden haben mir auch schon nicht gefallen und ich glaube, das habe ich auch in dem Patreon-Podcast nochmal gesagt, warum es mir nicht gefallen hat und zwar, was ich in der Haltung nicht gut fand, war dieses, es geht ja um das Thema Migration. Diese Haltung, so wir zeigen jetzt die knallharten Fakten und zeigen mal, wie es wirklich ist. Weil eigentlich ist es nämlich ein Problem. Und vorher wurde es nicht richtig berichtet. Aber wir machen das jetzt mal. Und das ist ja im Grunde genommen auch das, was die Rechten, diese Art der Argumentation bedienen die auch. Die sagen auch, die anderen verheimlichen da uns was. Wir decken das auf. Und genau diesen Style sozusagen, diese Art, den habe ich in diesen 30 Sekunden gehört. Und das möchte ich kritisieren. Ich werde mir die ganze Sendung angucken. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst es bitte. Also das ist nicht seriös.
Ja.
Das ist auch kein Journalismus. Das ist mir dann schon viel zu viel Meinung.
Ja.
Schon also, in den ersten 30 Sekunden. Weil du setzt halt natürlich so einen Ton und sagst, ja, das ist ja ein Thema, wo Verbrecher und was weiß ich, was wir hier in den USA auch hören.
Das ist die gleiche Sprache.
Schützt
unsere Töchter. Das ist ja sozusagen, das ist diese Sprache, die da gesprochen wird. Und das ist ja eine Pauschalverurteilung von Menschen, die Hilfe suchen und von Menschen, die migrieren.
Absolut.
Das und ist da, genau.
Unglaublich. Und da hilft es nicht, dass wir ständig, wir haben ja auch sozusagen die Statistiken von Behörden, dass die Kriminalitätsrate erstmal grundsätzlich runtergeht, aber auch mit Migration nicht unbedingt zusammenhängt. So. Ja. Wir haben ja auch mit Interviews mit Polizisten, weißt du noch, in Berlin geführt, ja. Den Film Polizeigewalt, die schon gesagt haben, Gewalt hat nichts mit ethnischer Herkunft und Nationalität zu tun.
Ja.
Egal, ob es diese Studien gibt oder nicht, trotzdem müssen wir uns jetzt damit
ja. mit so einer... Also mit man kann eigentlich als Medien, also auch wir müssen ja immer wieder dazulernen und ich tappe ja auch total, bin ja auch in diese Falle reingetappt, so die Wahrheit über dies oder jenes. Und du kannst es eigentlich kontrollieren, wenn ein Journalist oder eine Journalistin mit der Behauptung kommt, irgendwas, was immer falsch berichtet wird und sie berichtet jetzt die Wahrheit oder er berichtet jetzt die Wahrheit, da kann man schon mal skeptisch sein, weil du kannst ja zum Beispiel illegale Migration auch ersetzen durch den Begriff Deep State oder genau. sozusagen die linksgrün versifften Medien oder also sozusagen, das ist ja immer dieses Narrativ von ihr wurdet belogen.
Richtig.
Sobald dieses Narrativ verwendet wird, Obacht.
Ja, absolut. Und da kommen wir ja dann wieder darauf zurück.
Womit wir wieder eine Parallele haben.
So, genau.
Das ist sozusagen,
weil hier hast du das ja, hier ist es natürlich in den USA schon ganz radikal. Es gibt ja diesen, alle haben das, viele der Hörerinnen und Hörer haben es ja sicher mitbekommen, dass Donald Trump ja diese Personen ausgeflogen hat nach El Salvador in diesen krassen Knast. Ich habe mal so eine Doku über den Knast, also dieses Gefängnis gesehen, das ist wirklich unmenschlich.
Ich kenne das sogar.
Warst du mal da?
Wir wollten ja letztes Mal, als wir da waren, hin. Das ist ja, da wurde es gerade neu gebaut, aber ich kenne el salvadorianische Gefängnisse.
Vielleicht fahren wir ja auch ja noch ja. im Rahmen der Reise dahin. Also, und da gibt es ja diesen Fall von diesem einen, der Supreme Court, der oberste Gericht der USA, was auch sehr konservativ ist. Und einige der Richterinnen und Richter hat ja Trump auch eingesetzt. Ne? Die haben da so, die konservativen Richter haben da eine Mehrheit, 4-3 oder sowas. Die haben in einem Fall von einer Person schon gesagt, dass er fälschlicherweise dorthin reingeraten ist. Und die US-Regierung hat ja gesagt, das war ein administrativer Fehler. Und der administrative Fehler bedeutet, dass dieser Mann, der auch eine Familie hat, in einem der härtesten Gefängnisse der Welt sitzt und da nicht mehr rauskommt, weil gestern war ja, glaube ich, der, kann man das nicht sagen, Diktator El Salvadors, der neue ja. Führer dort.
Okay,
der
junge ich Mann, genau. Nicht,
also ist halt auch ein autoritärer Führer,
ja.
ich kenn seinen Namen, war ja auch im Oval Office und dann wurde ja gefragt, schicken Sie den zurück? Und er hat gesagt, nee, ich werde den nicht zurückschicken, weil ich entlasse keine Terroristen aus Gefängnissen in mein Land und ich werde auch keine Terroristen in die USA schicken.
Ja.
Der Mann, der da aber, und das musst du dir mal reinziehen. Also,
wir reden hier über ein Menschenleben, das ist vorbei.
Ja.
Dieses Leben, dieser Mann, der dort in diesem Gefängnis sitzt,
er wird ist womöglich
schwerwiegend traumatisiert, alleine durch den Aufenthalt in diesem Gefängnis. Und jetzt wieder?
Und er ohne Verurteilung. So, und das ist, glaube ich, diese, deswegen hier sind wir dann doch schon noch mal ein bisschen weiter, weil hier eben dann eben doch nicht mehr diese Checks und Balances vielleicht doch nicht mehr funktionieren. Wir haben ja gestern auch noch darüber vor ein paar Tagen in einem anderen Podcast darüber geredet. Gibt es hier noch diese Checks und Balances, also eine Judikative, also Richter, Gerichte, die etwas entgegensetzen können oder auch eine Legislative, die den Präsidenten hier einfangen können? Und solche Beispiele zeigen eben nicht unbedingt mehr. Ich würde es trotzdem jetzt noch nicht die USA als autoritäres Regime bezeichnen, weil muss man gucken, wie die nächste Midterm-Wahlen sind, wo dann auch der Kongress neu gewählt wird. Aber es hat sich schon extrem viel verschoben. Und dann, um den Bogen zu schaffen nach Deutschland, das Einzige, was bei uns natürlich entscheidend anders ist, ist, dass wir nicht so eine Position im politischen System haben wie den amerikanischen Präsidenten mit so einer Machtfülle. Weil wir ja die Erfahrung auch gemacht haben, im Titel war ja das Wort Weimar drin. In der Weimarer Republik gab es natürlich diese starke Figur dieses Präsidenten und aufgrund dieser Erfahrung gibt es das natürlich in unserer Bundesrepublik Deutschland nicht mehr, in dem System. Mhm. Deswegen bin ich mir, also bei uns kann es auch passieren, aber ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht.
Bei uns habe ich das Gefühl, in Deutschland ist es so, dass die einzelnen Ämter sich radikalisieren. Mhm. Also eine Zartradikalisierung. Du hast dann eben so ein meinungsstarkes Format wie Klar. Ich formuliere das so, weil ich es wertvoll formulieren möchte. Du hast dann eben einen Geheimdienst, der unter der Leitung von Hans-Georg Maaßen geleitet wird. Also du hast innerhalb der einzelnen Ämter sozusagen ändert sich langsam was. Und die große Frage ist natürlich, was bedeutet das? Können demokratische Prozesse das auch verhindern, dass diese Radikalisierung der einzelnen Ämter und Orte, wie nennt man das, politischer
Wir können jetzt politischen Körpers vielleicht sagen,
genau.
Kann man das so sagen?
Also, das finde ich eine gute Idee. Das, ja, genau. Und die große Frage, die jetzt ist, weißt du, so, wir gucken mit dem europäischen abschätzigen Auge auf die USA und sie gucken so hin und sagen, ja, jetzt deportieren die Leute nach El Salvador. Wir haben weder, also die wenigsten Menschen haben eine Vorstellung von El Salvador. Die wenigsten Menschen haben verstanden, was Deportation eigentlich meint, also aus dem Alltagsleben herausgerissen auch. Und dann sagt man, bei uns kann das nicht passieren. Und ich sage, England hat massiv darüber nachgedacht, nach Ruanda Leute auszuweisen. Italien möchte seit Monaten Menschen nach Albanien ausweisen. Frankreich hat bestimmt auch euch Überlegungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in Wannsee, in der Villa, auch darüber diskutiert wurde, wo man eigentlich die ganzen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die nach Deutschland migrieren, wieder zurück hin überweisen kann. Deportieren kann. Also ich meine, da wurde ja auch über Deportation gesprochen. Also es ist wirklich so krass. Also ich hatte ja in einem der Interviews auch gesagt, mit einem der Gesprächspartner, was ich total faszinierend finde, ist, dass die Welt wieder nationalstaatlich wird, aber die autokratischen Tendenzen globalisiert sind. Also alle Länder oder viele dieser autokratischen Länder funktionieren nach den gleichen Prinzipien, wenn nicht sogar nach denselben. Und das finde ich total irre. Aber sie wollen isoliert sein, aber benutzen ein System, dass sie sich voneinander miteinander abgucken. Und das kannst du so gut sehen. Deswegen ist diese Frage meiner Meinung nach fast sogar leicht zu beantworten. Sein kann das bei uns auch möglich sein? Von Washington bis Weimar? Auf jeden Fall. Weil es ist im vollen Gange, was gerade passiert. Um noch ein Beispiel zu nennen, wir hatten ja in Florida, haben wir ja uns getroffen mit einer Drag Queen, mit Sascha. Und
AKA CC Glitzer.
AKA CC Glitzer. Und die Folge könnt ihr ja hören, letzte Woche die Folge. Und du hast dann, also ob nun in München eine Drag Queen in einer Bibliothek keine Lesung machen kann und die AfD dazu zu Protest aufruft und diese Veranstaltung abgesagt werden muss, oder in Florida Drag Queens sich verfolgt fühlen oder LGBTQ+ Angst hat, auf die Straße zu gehen, wo ist der Unterschied? Außer, dass es irgendwie heißer und feuchter in Florida ist und die Luftfeuchtigkeit 90% ist.
Genau.
Na, die Angst der Menschen ist die gleiche.
Absolut. Und da sieht man das ja auch immer an, ich sag mal,
an. Ich bin viel zu emotional, oder?
Nee.
Aber ich finde, es ist.
Nein, es ist ja auch ein wichtiges Thema. Also, ich finde, also ich habe auch gerade vorhin gedacht, ich merke, dass mich das bewegt. So. Und ich glaube, das geht vielen so, hoffentlich. Weil es geht um was. Es ist ja hier keine theoretische Diskussion, die wir führen, sage ich mal im Panel, sondern wir sprechen ja im Grunde genommen über unser Leben, unsere Existenz und die Realität in dem Land, in dem wir leben. Mhm. Und das bewegt mich schon. Ich meine, ich habe auch Kinder, weißt du? Als ich zum Beispiel in der Schulzeit war, hatte ich den Traum und dachte es auch, dass Deutschland sich wirklich gut entwickeln würde und dass zum Beispiel im Bereich Thema Rassismus und so, dass meine Kids vielleicht gar nicht mehr diese Probleme haben würden wie ich. Ich muss sagen, es ist leider nicht. Hat sich natürlich schon was verändert, ja. Das muss man auch mal positiv hervorheben. Es gibt schon eine Veränderung in der Gesellschaft. Die Gesellschaft in Deutschland ist ganz anders als noch vor 20, 30 Jahren. Aber viele Dinge haben sich halt auch nicht verändert. Und manche sind leider auch ein bisschen wieder sozusagen salonfähig geworden. Und das ist eben die AfD und auch diese Einstellung.
Was gibt es noch für Parallelen? Es gibt zum Beispiel diese wunderbare Parallele Ost-West-Spaltung. Also sozusagen, man redet ja in Deutschland immer davon, dass der Osten die AfD irgendwie ermächtigt hat, was auch nicht richtig ist. Das ist auch statistisch überhaupt nicht möglich mit den viel weniger Menschen, die im Osten leben. Und das gibt es hier tatsächlich auch. Hier ist es der Bible Belt, der die Republikaner eben möglich gemacht hat. Also es gibt diese Stadt-Land-Verteilung, diese unterschiedlichen Bildungsniveaus.
Stadt-Land gibt es hier natürlich in den USA auch. Ich glaube, das ist ja überall so ein Konflikt, glaube ich. Ne? Genau.
Auch zum Beispiel glaube ich, dass es dieses psychologische Phänomen der Abwertung, also dass Ostdeutschland eben die AfD stärker wählt, statistisch gesehen, ist ja auch eine der Interpretationsversuche, ist ja, dass eben Ostdeutschland nach dem Mauerfall eben in einer ständigen Abwertung sich befindet und dann so sagt, so jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt rutsch mir mal den Buckel runter, wie so ein renitenter Jugendlicher.
Aber wie siehst du das denn? Jetzt einfach nur,
sage ich aus deiner. Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also sozusagen, wie willst du dieses, also ich habe in einer Literatursendung war ich mal Gast, Longreads, und da haben wir Helene Hegemann und ich auch darüber diskutiert, und meine These, ist wirklich nur eine These dazu, ist, dass das Wählen der AfD sozusagen die Boomer, die es ja nicht mal gibt, es gab ja nie einen Boom in der DDR, deswegen gibt es auch keine ostdeutschen Boomer, die Boomer Ostdeutschlands wählen die AfD, weil sie wissen, das ärgert die Wessis. Das finden die eklig.
Verstehe.
Dass die, weißt du, so, und das ist eine These, einer der Gründe, warum die AfD eben gewählt wird.
Aber dann nimmt man dann für in Kauf, dass es dann solche radikalen Ideen und auch zum Teil Personen, die einfach gesichert rechtsextrem sind, dann auch im Parlament sitzen.
Ja. Das nimmt man dann, also, aber das ist ja, guck mal, darf es nicht vergessen, die AfD im Westen ist auch bei 10%.
Eben.
Über 7 Millionen Leute haben im Westen die AfD gewählt.
Ich meine, wir sind ja.
6 Millionen.
Du bist im Osten aufgewachsen, ich im Westen. Insofern können wir auch darüber gut reden. Ist es sowieso, da muss ich auch mal eine Lanze brechen für den Osten, weil der natürlich in Westdeutschland schaut man immer so ein bisschen, der westdeutsche Blick ist ja dieses so alte Schmuddelkind Osten. Ne?
Ja, klar.
Jetzt sind sie auch noch Nazis. War mir ja klar. Erst Kommunisten, jetzt auch noch Nazis. Weißt du, immer extrem und die kriegen es halt nicht auf die Reihe. So, und das ist, glaube ich, total falsch, weil es einfach auch zum Beispiel der AfD geholfen hat, da auch Fuß zu fassen.
Abgewertete Menschen wehren sich.
Genau, so, deine egal. Theorie natürlich ja. Da auch stimmt. Ich kann jetzt nur aus persönlicher Erfahrung sagen, aber auch glaube ich, also ich glaube, im Westen gab es auch immer Nazis und es gab auch Rassismus und es gab diese Tendenzen. Ja. Die waren halt, es gab aber dafür keinen Pool. Ich glaube, früher im Westen gab es halt natürlich diese rechten Parteien, wie hießen sie nochmal?
NPD, DVU
und so weiter.
Genau.
Aber ich sag mal, ein Großteil der Wähler, glaube ich, im Westen, die heute AfD wählen, die waren halt früher in der CDU. Aber auch in der SPD, also
natürlich.
In diesen Großparteien, die Ränder sozusagen, die sind ja irgendwo dahin abgewandert. Gibt sicher auch, ich glaube, es gibt sicher Statistiken dazu, müsste man jetzt mal nachgucken, aber zumindest das so ein bisschen aus der Beobachtung der letzten Jahre, was ich da so aufgenommen habe. Deswegen diese Idee, die der Westen so von sich hat, so von wegen wir, das ist eigentlich nicht unser Problem.
Ja.
Weil wir sind ja eigentlich ganz cool und wir sind irgendwie ganz weltoffen und so weiter, ist natürlich totaler Bullshit.
Ja.
Leider muss ich es so sagen. Und vor allem auch, und das kann ich eben auch aus eigener Erfahrung sagen, weil Rassismus ein großer Teil im Westen war. Und da äußert sich ja dann auch eben diese radikale Gesinnung, gerade in diesem Rassismus. Und mich hat es auch überhaupt nicht überrascht. Und ich glaube, vielleicht gibt es auch viele Deutsche, die einen Migrationshintergrund haben, die genau das Gleiche denken. Mich hat es überhaupt nicht überrascht, dass 25% der Deutschen AfD wählen. Es ist für mich überhaupt keine Überraschung. Es ist eher
oder eine Bestätigung. Wählen würden, wenn jetzt am Sonntag Wahl wäre.
Entschuldigung, ja. Genau. Oder zumindest über diese 20% gehen. Es ist eher eine Bestätigung der Lebenswahrheit, die viele Menschen in Deutschland erfahren. Weil man es aus dem Alltag kennt. Und man kann sich auch ungefähr vorstellen, wer die Leute sind und warum die Ideen sich gehalten haben. Also, weiß ich nicht, ob ihr das hört. Und ihr könnt ja mal mitkommentieren.
Ja, bitte.
Falls ihr das ähnlich seht. Aber ich glaube, ich kann da schon für einen
Ich glaube, was deutlich auch zwischen uns beiden wird, ist, dass zum Beispiel Antifaschismus ist keine Haltung. Leute, sozusagen Antifaschismus, das habe ich auch bei Matze Hirscher mal im Podcast gesagt, ist Humanismus. Wer Antifaschist ist, ist Humanist. Mehr ist es nicht. Das ist nicht. Du bist nicht links, wenn du Antifaschist bist, sondern du bist gegen menschenverachtende Politik, gegen menschenverachtende gesellschaftliche Systeme. So, darum, das ist so, wie gesagt, man kann ja Kritik äußern an allem, was man möchte. Deswegen leben wir in einer Demokratie. Aber sobald wir anfangen, ganze Menschengruppen pauschal zu verurteilen und verantwortlich zu machen, für bestimmte wirtschaftliche Probleme, für Bildungsprobleme, für Probleme in der Gesellschaft. Ey, dann ist es das, was irgendwie die Politik der NSDAP ist, dann ist es das, was die MAGA-Bewegung macht und dann ist es auch das, was zum Teil die AfD tut. Absolut. Und zum Teil auch die CDU,
ja.
Muss man auch so ehrlich sagen. Ja. Ich meine, das habe ich ins Buch geschrieben und bei Matze gesagt, weil ich das für eine relativ wichtige Erkenntnis in meinem eigenen Leben halt ist. Wer pauschalisiert, macht. Wer pauschalisiert.
Hast du es aufgeschrieben?
Ich habe es aufgeschrieben. Also sozusagen, du pauschalisier nicht.
Ja, okay.
Punkt.
Den Satz musst du nachliefern.
Den muss ich nachliefern.
Aber ich glaube auch bei dieser, weil wir jetzt ein bisschen in die Richtung Migration ab.
Genau, du kannst es ja auf alles Mögliche
beziehen. Genau, ja. Nochmal zurückzukommen. Was halt, ich glaube, das ist auch nicht gut, dass so viel darüber geredet wird. Im Sinne von, dass die Parteien darauf einsteigen. Weil es ist natürlich ein wichtiges Thema. Es geht ja auch um die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Ich finde, positiv sollte man auch berichten, weil wir brauchen auch Menschen, die Bock haben, nach Deutschland zu kommen. Und ich glaube, tendenziell gibt es auch viele Leute, die sagen, nö, ich will da gar nicht mehr hin.
Ja.
Aber es ist halt, es gibt so viele andere Themen, die brennend sind. Ne?
Ja.
Ich meine, soziale Gerechtigkeit und, weißt du, das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, daher kommt auch die Unzufriedenheit, sicher auch in den USA. Weil was wir hier gehört haben, ist ja auch dieses, die Leute haben schon Sorgen.
Ja.
Auch vielleicht sind die nicht, also vielleicht nicht immer quasi, also es geht um Geld. Es geht wirklich um Geld. Wir hatten ja auch so eine Frau mit Kindern gesprochen, die da schon Angst hat dann, ne, dass es irgendwie zu teuer wird und dann der Eierpreis spielt eine Rolle und so weiter. Also, und es gibt einfach viele Menschen auch in unserer Gesellschaft und die einfach wirklich nicht viel haben. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach eines der drängendsten Probleme, die wir haben in unseren Gesellschaften. Wir müssen den Leuten eine Chance geben. Sie müssen eine Möglichkeit haben, Teil der Gesellschaft zu sein und auch leben zu können.
Ja.
Und dann, wenn du eine Beschäftigung hast, gut leben kannst und einen Sinn für deine Zukunft und deinen Kindern es gut geht, dann bist du vielleicht auch nicht unzufrieden. Und dann, glaube ich, tendenziell würde sich das sicherlich auch in der Akzeptanz für das politische System niederschlagen und in der Wahl.
Ja.
Aber es redet keiner darüber. Und dieser Friedrich Merz oder so, diese Leute, die jetzt in die Regierung sind, ich höre dazu gar nichts. Das ist kein Thema. Hast du irgendwas gehört?
Also
es ist kein großes Thema. Es müsste aber
der Mindestlohn wird angehoben. Das ist sozusagen aufgrund der Bestrebungen der SPD. Okay. Aber ich finde auch, dass der Wahlkampf hätte sein müssen, nicht wie werden wir die Migranten los, sondern der Wahlkampf hätte sein müssen, wie schaffen wir soziale Gerechtigkeit, um Unzufriedenheit
abzuschaffen. Oder Bildung oder andere Themen. Aber natürlich wird da schon drüber geredet. Aber es ist kein Hauptthema. Vielleicht lässt es sich auch politisch eben nicht so gut verkaufen wie populistische Themen.
Es ist doch das beste Beispiel. Hätte diese Klarsendung, würde die erste Folge dieser Klarsendung heißen, ich teste 5 Wege, wie wir soziale Gerechtigkeit schaffen. Hat 10.000 Klicks, 10.000 Views in der Mediathek. Ich will nicht wissen, was die Views, oder ich möchte eigentlich sehr gerne wissen, was die Views sind dieser Sendung über Migration. So, ich will, also auch das ist ja wieder ein Gleichnis. Die populistische Berichterstattung in den Medien über bestimmte Themen ist in Deutschland vergleichbar, nicht in der gleichen Brutalität und Menge, aber sie ist vergleichbar mit der populistischen Berichterstattung in den USA. Ich meine, wir haben sogar so eine Art Breitbart in Deutschland mit Julian Reichels News. Also ich meine, wie viele Parallelen willst du noch irgendwie haben?
Es gibt total viele. Eigentlich leider.
Ja.
Leider. Persönlich muss ich hier war, das war jetzt mal Haltung. Leider. Oder auch Meinung. Leider.
Was denkst du, was Alice Weidel tun wird, wenn sie Kanzlerin ist? Wird sie dann genauso brutal wie Trump, kann sie ja glücklicherweise nicht, solche Dekrete beschließen oder Änderungen? Ich meine, was sie ja jetzt schon sehr öffentlich diskutieren, sagen sie, oder was jetzt in Thüringen als erstes passieren wird durch Höcke, ist ja auch die Entmächtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der eine wichtige Funktion hat, der natürlich total nervig ist. Lassen wir das.
Aber die haben doch jetzt die Klarsendung auch gemacht, oder?
War das aber es ist halt trotzdem will ja der sozusagen die GEZ, dieses, da wird der Wahlkampf gemacht mit diesem öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Er ist
auch so ein langweiliges
Thema. Es ist halt auch ein langweiliges Thema, aber er ist wichtig.
Ja. Nee, ich meine, mit was die langweilig, weil sie damit irgendwie Stimmung machen.
Ja.
Das ist halt auch so.
Er ist wichtig.
Die Leute halt auch darauf reinfallen, also sorry.
Ja. Aber es hat hier funktioniert.
Ja, natürlich. So,
es funktioniert auch hier, dass sozusagen die ganzen Medien nicht mehr ernst zu nehmen sind. CNN, NBC, das ist sozusagen ist ja kein öffentlich-rechtlicher Sender, aber die Abwertung von Medien, die nicht das berichten, was die radikalen Parteien oder die Partei möchte, war erfolgreich. Hier und in den USA. In den USA und zu Hause.
Ich frage mich natürlich auch, was die Politikerin, angenommen, die AfD würde in Regierungsverantwortung kommen. Vielleicht stellen sie auch nicht den Kanzler oder Kanzlerin, sondern sind Teil einer Regierung, zum Beispiel mit der CDU. Wir sehen ja schon hier und da Personen wie diesen Spahn, der unsägliche Dinge da sagt. Aber ich habe mich auch immer gefragt, was können die eigentlich machen? Wenn natürlich Deutschland Teil der Europäischen Union ist, dann ist sozusagen, das muss man ja dazu sagen, Gesetzgebung in Deutschland wird nicht nur im Bundestag gemacht, sondern es wird ja auch zu großen Teilen europäische Gesetzgebung.
Du meinst das dann so wie zum Beispiel in Ungarn, wo auch gemacht werden darf, was passiert.
Aber es werden ja viele Gesetze auch in Europa gemacht.
Ja.
Also das ist vielleicht dem einen oder anderen gar nicht klar. Manche Gesetze werden in Europa verabschiedet und werden in Deutschland einfach nur in deutsches Recht umgewandelt. Die werden aber nicht im Bundestag quasi gemacht. So. Das heißt, ein Teil der Souveränität hat Deutschland schon bereits abgegeben. So. Es ist nicht das deutsche Parlament, das alles macht.
Ja.
Deswegen, wenn die AfD an die Macht kommt und sie jetzt noch Teil der EU bleiben und die EU jetzt nicht komplett nach rechts schwingt, dann...
Was ja auch passieren wird.
Was passieren könnte,
genau.
Dann, glaube ich, sind sie auch noch in gewisser Weise ein bisschen eingebremst und sie müssen natürlich auch bestimmte Ergebnisse bringen. Weil wenn sie jetzt zum Beispiel Donald Trump so Zollpolitik machen. Ich kenne jetzt nicht die Gründe, warum es Trump gemacht hat. Sicher haben aber vielleicht Leute auch Geld gewonnen oder auch verloren. Auf jeden Fall hat er es zurückgenommen. Das kann man sagen. Er hat es gemacht und hat es auch relativ schnell wieder zurückgenommen, weil es irgendwie nicht funktioniert hat. Könnte man ja auch so sehen.
Jetzt gibt es natürlich den Verdacht auf Insiderhandel, der da stattfindet.
Genau, aber es kann auch einfach bedeuten, dass es eben nicht klappt in so einer Welt, in der wir leben. So, und wenn ich jetzt so eine Partei habe wie die AfD, die irgendwie ihren Wählern erzählt, wenn wir an der Macht sind, machen wir alles alleine. Wir brauchen die anderen gar nicht. Wir werden die Mark wieder einführen, wir werden alles abschließen. Sorry Leute, wenn die Welt, wir sind halt schon sehr, sehr vernetzt Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das überhaupt noch möglich ist, was da verkauft wird.
Es ist das leere Versprechen. So. Es ist das leere Versprechen von vorgestern. Während wir haben ja auch mit den Menschen gesprochen, auf diese eben in den USA, und viele haben gesagt, sie sehnen sich nach einer unkomplizierteren Welt. Sie sehnen sich nach dem Vorvorgestern. Also es war wirklich so, dass wir mit dem Menschen, der diesen Hitlergruß gemacht hat, der meinte, er will die 60er zurück. Oder so denkst du, ey, da war der 10. Oder so. Also was,
der, ja, deswegen, er will ein Kind sein.
Der möchte ein Kind sein, er möchte keine Verantwortung tragen. Und darum geht's, um dieses wirklich extrem leere Versprechen.
Heile Welt.
Eine heile Welt. Und was soll diese heile Welt sein? Eine ultimativ rassistische Welt ist das. Also in den 60ern in den USA möchtest du keine schwarze Person gewesen sein.
Rassentrennung war auch damals ja noch da.
Du möchtest in den 60ern in Deutschland keine Frau gewesen sein. Also das geht halt, also wie beschissen war das Leben bitte für Minderheiten, für Frauen. Du durftest in Westdeutschland, glaube ich, in den 60ern dir nicht mal ein Konto machen als Frau. So homosexuell möchtest du nicht gewesen sein. Also das ist die Welt, die sich zurückgewünscht wird. Und das Interessante ist, das wissen, glaube ich, die Menschen, viele von denen nicht. Die wollen die heile Welt ohne Probleme haben in ihrer Kindheit, vergessen aber dabei, dass das eben oft nur auf Ausbeutung und Herabsetzung anderer funktioniert. Und das sind die Visionen der Masterminds hinter diesen Ideologien, hinter diesen autokratischen Ideologien. Das ist ja so, also Cici Glitzer hat einen ziemlich tollen Satz gesagt. Sie meinte so, man kann nicht mehr rückgängig machen, was LGBTQ+ erreicht hat in den letzten Jahrzehnten. Und das stimmt. Selbst der intoleranteste AfD-Wähler hat in seinem Kopf, da ist so ein Funke, wie bei der kindlichen Kaiserin von der unendlichen Geschichte, so ein Sandkorn Toleranz. Und das reicht, um aus einem extrem radikalen Menschen wieder einen toleranteren Menschen zu machen. Ich hab diesen Optimismus, dass ich das glaube. Indem man einfach diesem Menschen ein Angebot macht und sagt, alles wird gut. Wir kriegen das zusammen hin. Es wird auch ganz schön viel Scheiße passieren, aber nur zusammen schaffen wir es, dass es sich wieder gut anfühlt, die Welt. Und wenn sie sich gut anfühlt, musst du niemanden hassen. Und das ist eigentlich unsere Verantwortung, auch als JournalistInnen, das zu machen. Dieses Angebot müssen wir machen. So, die Welt wird funktionieren, weil wir sie dir zeigen, wie sie ist, ohne dass wir dich manipulieren wollen, ohne dass wir irgendwie sagen wollen, du musst das und das denken, so ein Quatsch. Das ist unsere Verantwortung als Journalisten, glaube ich. Ich meine, und das ist auch jeder Mensch, der sozusagen das liebt, was er gerade ist, nämlich in einer Freiheit leben, in einer demokratischen Freiheit, der muss kämpfen, der muss jetzt anfangen zu sagen, nee, ich habe eine Aufgabe, ich muss mir eine Aufgabe suchen. Und das kann sein von, ich übernehme jetzt die Feuerwehr, irgendwie in Bad Belzig. Oder ich werde kleiner Journalist, Lokaljournalist auf lokaler Ebene und berichte über, was passiert. Gehe wieder in die Landtage, berichte von dort.
Man engagiert sich in der Politik, gibt es ja auch natürlich die Möglichkeit. Oder in Vereinen.
Die Linke hat es ja erlebt. Also die 10%, über 10% hat die Linke bekommen dazu. Das ist natürlich für viele jetzt auch eine radikale Seite. Haben auf jeden Fall radikale Positionen, ist nicht abzustreiten.
Aber was man daran sieht, ist, dass es eben doch Bewegung gibt.
Es gibt im politischen Bewegung.
System. Deswegen, also... Ich glaube, die Frage war ja, kann es bei uns passieren? Ja, aber muss es
passiert. Gehen?
Es passiert.
Es passiert. Es ist, die Frage ist schon
aber
beantwortet.
Aber ist es quasi eine Einbahnstraße, die dann hinführt zu einem, ich sag jetzt mal, autoritären Staat, komplett autoritär und vielleicht auch mehr? Nein, würde ich nicht sagen, weil eben das, was du gesagt hast, ist auch ein schöner Gedanke. Ich glaube auch daran, bin auch eigentlich sehr optimistisch. Aber ich glaube auch, dass es eben in unserer Zeit viel Bewegung gibt. Dieses politische System ist sehr volatil. Und das hat man auch, glaube ich, bei dieser MAGA-Bewegung hier in den USA gemerkt. Ich meine, man muss sich das mal reinziehen. Als jetzt Obama Präsident wurde, da war die USA, eine Großteil der Bevölkerung, auch eben durch so eine Grassroots-Bewegung von unten und so. Die Leute waren hier auch optimistisch und der hat Massen bewegt, sage ich mal. Ne? Und wir in Deutschland dachten, wow, tolle Welt, es wird alles super. Und dann war das auch so 20, 30 Jahre lang, glaube ich, eine relativ liberale Zeit, würde ich sagen. Leider bewegen wir uns jetzt in so einem, eben dieses Gegenteil. Aber ich glaube daran, dass es nicht eine Einbahnstraße ist. Es gibt sicher auch Gegenbewegung.
Ja.
Weil aber wie das Gefühl, ich glaube, dass diese neurechten Parteien und so, die verkaufen die heile Welt oder irgendeine Idee, aber... Erstmal haben wir festgestellt, diese heile Welt gab es vielleicht auch noch nie.
Nee.
Man kann da nicht zurückkehren. Und drittens glaube ich auch nicht, dass sie das überhaupt... Also sie haben nicht die Fähigkeiten, sie haben auch nicht die Kompetenzen, meiner Meinung nach.
Es ist alles.
Es geht einfach nur um... Es geht ja um Populismus, es geht um Hetze, es geht um Teilung und Spaltung. Ich habe bisher noch nichts Konstruktives gehört in den letzten Jahren. Nichts. Also es gibt auch keine Lösung, es gibt keine Ideen. Das ist ja alles nur, wir schaffen irgendwas ab. Ich habe doch gar keine Ideen gehört. Wie wollen wir die Welt gestalten? Wie wollen wir unsere Gesellschaft neu ausrichten? Und deswegen glaube ich einfach, dass es vielleicht, klar, nächsten 10, 20 Jahre wird es leider vielleicht bitter, aber...
10, 20 Jahre, das ist irgendwie, das ist ein Viertel unseres...
Ja.
Viertel eines Lebens.
Ja. Vielleicht, bevor wir dann das Weltliche segnen und von uns gehen, vielleicht erleben wir aber dann nochmal den Frühling. Aber wahrscheinlich, ja, vielleicht wird es leider im nächsten Jahr doch nicht so optimistisch. Ne?
Der Optimismus ist wieder weg.
I saw you earlier with all your equipment.
Yeah. Greenville. Yes, yes,
yes. You guys wait for everyone. Yes. Safe travel. Thank you.
Wir haben gerade einen Reisenden gesehen, der Thilo.
Ja.
Wir haben lange geredet. Ich muss nur eine. Ich habe mich gefragt, wann fliegen wir denn weiter?
Ich gucke auf mein
müssen
Ticket.
Müssen wir irgendwie uns.
Also, Gedanken Boarding endet machen? Um 16.50 Uhr. Endet um 16.50 Uhr.
Ach so, okay, also in einer Stunde. Wir
können auch gleich hier noch was snacken.
Haben wir noch ein bisschen Zeit.
Und ich muss auch noch die Aufnahmen von der Tankstelle, die ich heute gemacht habe, um Benzinpreisen und die Eier. Also, sind ja, da sieht man im Übrigen auch an diesem Wahlkampf, das sind diese einfachen Wahrheiten, die Teil dieses Wahlkampfs sind: Eier, Benzinpreise, Speckpreise. Was ist es bei uns? Was ist unsere Entsprechung?
Lebensmittel allgemein und der Gaspreis spielt bei uns immer eine große Rolle. Und wir hatten ja dieses Heizungsgesetz.
Ach ja.
Diese neue Technologie, die stark kritisiert wurde. Lustigerweise, glaube ich, die neue Regierung dann auch das so weiterführen wird. An sich ist es auch eine spannende Idee eigentlich.
Naja. Also, was wir hier in den USA wieder gelernt haben, wieder bestätigt geführt haben, ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, achtet darauf, wenn Menschen pauschale Äußerungen zu anderen Menschen sagen, also diese Person ist so, ohne Ausnahme, oder diese Person macht das, ohne Ausnahme, oder diese Partei steht für dieses, ohne Ausnahme, stellt das in Frage. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, glaube ich, nicht irgendwie aktivistisch zu werden oder irgendwie so, sondern einfach, wer irgendwie die Demokratie liebt, hat eine einfache Aufgabe, Verantwortung übernehmen. Und ich als Journalist will Verantwortung, was das betrifft, übernehmen. Und ich als Journalist will berichten, neutral mit Haltung, würde ich es mal nennen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diesen Film machen, weil es ist nicht nur ein Film über die USA, den wir hier machen. Es ist nicht nur, guck mal, dieses Gespräch allein ist nicht nur ein Gespräch über die USA und was passiert, sondern es ist einfach ein so, es ist irgendwie so, wie so ein Blick in die Zukunft. Oder wie ich mir hier in den Notizen mit Hilfe von ChatGPT aufgeschrieben habe, die USA sind ein Spiegel. Aber wenn man reinschaut, sieht man auch sich selbst.
Nicht schlecht. Da steht auch darüber, letzter Satz. Ja, 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 nee, das stimmt auf jeden Fall. Aber darf ich noch mal eins kurz sagen?
So viel du willst.
Weil in dem anderen Podcast haben wir das, ich weiß nicht, der ist ja für die Patreons.
Genau,
das ist
eine kleine Werbung für Patreon. Also wenn ihr noch mal eine Stunde über Ketamin und Elon Musk und Rubbellose und wie sich das auch ein bisschen mehr anfühlt, dieses Land, die USA, dann empfehle ich doch sehr, ein Patreon abzuschließen. 3 Euro kleines Abo, 5 Euro großes Abo. Normalerweise kriegt man die Folge nur für 5 Euro, aber wir haben es falsch eingestellt, kriegt auch jeder, der 3 Euro zahlt gerade.
Und man kriegt so ein bisschen auch mit, wie wir manchmal die Dresden so planen.
Drehen, genau.
Da ging es ja um dieses Thema Haltung und ich wollte das noch mal ergänzen. Weil gerade im Journalismus gibt es sicher auch immer berechtigte Kritik. Also ich bin ein Freund des wirklich klassischen Journalismus im Sinne des wirklich neutralen Beobachtens und Fakten einordnens und so weiter. Ich denke, es ist nach wie vor total wichtig. Aber natürlich leben wir in einer Zeit, wo auch der Journalismus sich verändert und sich der Gesellschaft ein bisschen anpasst. Weil unsere Gesellschaft besteht eben auch viel aus Social Media, also auch aus dieser, ich sag jetzt mal ein bisschen kleiner Schuss Selbstdarstellung hier, Story hier, ihr kennt das alle aus eurem Leben. Und viel Meinung. Also du machst dein Telefon auf und du kriegst Meinungen zu Tausenden. Ja? Und natürlich ist es auch, glaube ich, okay, dass Journalisten eine Haltung haben. Meinung ist eben nochmal, sollte man dann auch kennzeichnen. Haltung ist ja so eine Grundhaltung zu den Dingen. Aber es wird ja auch oft kritisiert, ich glaube, wurdest du auch schon mal dafür kritisiert, dass man sagt, ja, das ist zu viel Haltung, weil...
Ich mache das ja, disclaime das ja immer, wenn ich Haltung stark äußere.
Aber es wird zum Beispiel kritisiert, wenn Journalistinnen und Journalisten, die auch gleichzeitig Bürger dieses in Deutschland sind, sich zum Beispiel für demokratische Werte einsetzen. Und das wird auch gerne von rechts dann kritisiert. So. Und das finde ich grundsätzlich falsch. Ich finde, es ist keine Haltung, und das ist das Gleiche, wie du gesagt hast, Antifaschismus ist keine, wie hast du
politische, ist nicht links. Genau. Antifaschismus hat mit links zu tun.
Und das ist im Kern die gleiche Idee. Es ist meiner Meinung nach keine Haltung für die demokratischen Grundwerte, auf die wir uns ja verständigt haben als Gesellschaft. Danach leben wir, zu denen zu stehen und die auch nach vorne zu bringen. Und auch Leute, die dagegen sind, daran zu messen. Es ist nämlich der Maßstab, an dem, es ist sozusagen eine Leitlinie, genauso wie die allgemein, wie die Menschenrechte. Es ist etwas, es ist keine Haltung zu sagen, ich bin für Menschenrechte.
Ja.
Es ist die Basis unserer Gesellschaft.
Und nicht mal unserer Gesellschaft, sondern von menschlichem Zusammenleben.
Richtig. Und deswegen, das wird ja eben, ich habe so das Gefühl, dass in der letzten Zeit oft das dann eben mit diesem, ja, das ist ja Meinungsjournalismus, diskreditiert wird. Und das wollte ich an der Stelle nochmal sagen, auf keinen Fall. Und ich wäre dazu auch immer bereit, das in dem Rahmen zu äußern. Ich denke, das ist keine Meinung. Es ist eine Haltung und eine klare Haltung, die auch völlig gerechtfertigt ist.
Und weißt du, was witzig ist? Abschließend zu diesen sehr starken Worten, die du da gewählt hast, ist, wer das jetzt hört, kann uns vorwerfen, Vogue und linksgrün und versifft zu sein. Und das ist doch furchtbar. Dass du sozusagen ideologisierst wirst für einfach für Menschlichkeit. Und das, dagegen müssen wir uns einsetzen.
Das ist eine Katastrophe.
Ich hoffe, jetzt nicht so pessimistisch
aus. Nein, es ist schlecht, dass es so ist. Wir wollen dafür sein, positiv gesagt. Das meinte ich mit Katastrophe.
Und sorry. Positiv gesagt, können wir vielleicht mit einem positiven Gedanken das Drehteam von PKPP2, Lana Kosay, Terhorst und Thilo, haben jeden Tag köstlichst in diesem Land gegessen. Hauptsächlich Waffeln, Hühner.
Erst viel Salat.
Am ersten Tag noch viel Salat, dann haben wir auch noch Sport gemacht und irgendwann haben wir uns einfach selbst aufgegeben und haben nur noch schreckliches Zeug gegessen. Und Lana, die hier parallel am Laptop noch so Sachen kopiert, glaube ich, und was Ordentliches macht. Achso, ja, sie guckt sich Bilder an, aus dem, was wir geshootet haben und gefilmt haben, nickt zustimmend mit dem Kopf. Wir haben ganz toll gegessen. Heute früh noch beim Waffle House.
Ja.
In dem, was ich sehr liebe, was wir alle sehr lieben. Wo das Essen nie gut ist, aber die Menschen ehrlich und direkt.
Total.
Ja.
Total. Und wir hatten eine Nachricht auf Deutsch sogar noch von dem Kellner.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und entschuldigt bitte die Tonqualität wirklich, also vielleicht die Hintergrundgeräusche, weil wir eben hier am Flughafen sitzen. Ich glaube nicht, dass man das sehr deutlich hört, weil wir diese Bügelmikrofone benutzt haben. Wenn ihr mal so ein Klingeln oder Kratzeln im Hintergrund hört, es ist ein Flughafen, von dem man international reist, bislang noch, weil auch das kann sich ändern. Auch Reisefreiheiten ändern sich, wenn Autokratien entstehen, also...
Wolltest du nicht positiv enden?
Ich will noch mal an die Verantwortung appellieren. Übernehmt Verantwortung, damit auch ihr Urlaub in Florida machen könnt.
Absolut.
Wir hören uns nächste Woche.
Es hat viel Spaß gemacht, dann wieder leider ohne mich, aber vielleicht dann noch mal im Laufe des Jahres.
Auf jeden Fall noch mal im Laufe des Jahres. Hier und da. Danke, Kosay. Du bist ein ganz toller Gesprächspartner. Muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen.
Danke, Thilo. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich aber auch, glaube ich, richtig müde.
Ich auch.
Das war's.
Okay. Ich drücke jetzt auf Stopp. Ach nee, warte, wir machen das ja komplett durch. Wir machen ja, wir nehmen einmal komplett auf. Das heißt, ich gucke jetzt aufs Telefon und sage den Redaktionsschluss noch an. Es ist 15.51 Uhr, Dienstag, der 15.04.2025.
Ortszeit New York,
muss ich dazu sagen. Ortszeit New York, an dem wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben. Sprich, wenn sich noch Dinge verändern, können wir darauf keinen Bezug nehmen, weil wir dieses Gespräch zu diesem Zeitpunkt geführt haben. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PKPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.